Ja, wir haben ja mal vor vielen Jahren zusammen gemeinsam gegen eine ganz zentrale Struktur der Europäischen Union Politik gemacht. Das war nämlich der Verfassungsvertrag beziehungsweise später der Lissabon-Vertrag. Und wenn wir uns die derzeitige Entwicklung angucken, stellen wir fest, dass leider alle Themen, Thesen, die wir damals aufgestellt haben, zutreffen. Das zentrale Dokument für den gesamten Militärbereich der Europäischen Union ist der Lissabon-Vertrag, also der geltende EU-Vertrag. Und deshalb fange ich auch genau mit diesem EU-Vertrag an. Und ihr habt auf der Folie das, wie sich das dann abbildet, quasi als Schlussfolgerung aus diesem Lissabon-Vertrag. Da komme ich gleich noch drauf. Wenn wir den Lissabon-Vertrag uns angucken, ist zentral die Artikel 42 bis 46, die sogenannten Bestimmungen über die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zitat: Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten. Sie achtet die Verpflichtung einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantischen Vertragsorganisation NATO verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Übersetzt: EU-Militärpolitik und NATO-Politik sollen Hand in Hand gehen. Gleichzeitig ist es so, dass mit dem Lissabon-Vertrag eine eigenständige militärische Struktur der Europäischen Union rausgebildet wird. Und es ist ein ganz zentrales Moment und spielt in den Debatten bis heute eine ganz wichtige Rolle, weil es einfach viele, um es mal ganz brutal zu formulieren, immer noch nicht begreifen: Die Europäische Union ist auch ein Militärbündnis. Das hat mit Zivilmacht oder sonstigen Ideologiebegriffen nichts zu tun, sondern es ist einfach ein weiteres Militärbündnis zusätzlich quasi zur NATO. Das ist eine wichtige Feststellung und der Lissabon-Vertrag hat dieses so quasi festgeschrieben. Zentral ist, und auch das ein wörtliches Zitat aus dem Lissabon-Vertrag: Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Das heißt, das Zentrale ist, dass quasi die militärischen Strukturen bei den Mitgliedstaaten sind und die der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. Das ist genau das Moment, was jetzt im Moment gerade diskutiert wird mit der Bratislava-Agenda. Jürgen hat es beschrieben, dass man diesen Schritt machen will, dass nicht mehr nur die Strukturen gestellt werden, sondern dass die Europäische Union in Zukunft selbst diese Strukturen quasi hat, sprich eine stehende, um quasi einen historischen Begriff zu nehmen, ein stehendes Heer zu nehmen für die Europäische Union. Es kommt in diesem jetzt gültigen Vertrag der Europäischen Union der berühmte Satz, den wir, glaube ich, damals auch genügend skandalisieren konnten, sodass quasi die Befürworter den rauf und runter zu hören bekommen haben von uns: Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es wird dann auch genauer dort beschrieben und damit kämen wir quasi zu einer der ersten Strukturen, die ihr auch oben auf dieser Folie seht. Es soll nämlich eine Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung geschaffen werden. Das ist diese sogenannte Verteidigungsagentur. Also jedenfalls wird quasi diese Agentur geschaffen. Zentrales weiteres Moment: Beschlüsse zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Zwei zentrale Momente dabei: Einstimmigkeitsprinzip und Vorschlag von dem sogenannten der Vertreterin oder dem Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik oder einem Mitgliedstaat. Auch der nächste Satz ist sehr wichtig: Der Hohe Vertreter kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen. Und jetzt kommt das, was Jürgen schon angedeutet hat. In dem Artikel 42.6, die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weitergehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine ständige strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Ständige strukturierte Zusammenarbeit heißt militärisches Kerneuropa. Und das heißt, das wird dort auch sehr genau geregelt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten melden können, wenn sie an dieser ständigen strukturierten Zusammenarbeit teilnehmen wollen. Und es ist so, dass inzwischen richtig politisch Druck gemacht wird, dass diese ständige strukturierte Zusammenarbeit in Anführungszeichen endlich umgesetzt wird. Ich zitiere einen ehemaligen Kollegen von mir, den Michael Gahler, der saß mit mir im Auswärtigen Ausschuss von 2004 bis 2009, hatte ich das Vergnügen, der sitzt da immer noch. Und er schreibt, nicht erst seit den Anschlägen von Paris, bedingt der Schutz des europäischen Lebensstils auch eine handlungsfähige Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, die ihren Namen verdient. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben jetzt die Aufgabe, die Weichen zu stellen, dass wir das brachliegende Verteidigungspotenzial des Lissabon-Vertrags nutzen. Die Aktivierung der EU-Beistandsklausel kann nur ein erster Schritt sein. Jetzt ist die Zeit, die ständige strukturierte Zusammenarbeit der Streitkräfte zu starten, um sich auf den Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion zu machen. Und damit kommen wir zum Artikel 42.7. Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in der Macht stehende Hilfe und Unterstützung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dieser Artikel 42.7 ist nach den Anschlägen von Paris in Kraft gesetzt worden und man hat damit quasi die militärische Beistandspflicht innerhalb der Europäischen Union aktiviert. Das ist insofern sehr wichtig, weil es damals relativ viele überrascht hat, dass es das gibt, weil so ein bisschen die Debatte über den Lissabon-Vertrag vergessen wurde und weil es genau der Moment ist, wo man sieht, dass die Europäische Union ein Militärbündnis ist und es wurden quasi militärische Kräfte aktiviert und diese Beistandspflicht ist im Übrigen härter als die der NATO. Jetzt kommt ein weiteres Gremium, was auch in dem EU-Vertrag festgeschrieben ist. Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem politischen und sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Mission. Was ist dieses komische politische und sicherheitspolitische Komitee? Dieses politische und sicherheitspolitische Komitee sind die Botschafter, die einzelnen Mitgliedstaaten zur Europäischen Union schicken. Und das sind die einzigen Botschafter, die administrative Rechte haben und die beschließen die konkreten Umsetzung der militärischen Mission. Es gibt sonst keine Botschafter, die quasi administrative Rechte haben. Die bei der Europäischen Union haben diese als Teil dieses PSK, dieses politische und sicherheitspolitische Komitee. Wichtig vielleicht noch der Artikel 44. Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschlüsse kann der Rat die Durchführung einer Mission einer Gruppe von Mitgliedstaaten übertragen, die dies wünschen und über die für eine derartige Mission erforderlichen Fähigkeiten verfügen. Das zielt nochmal auf diese ständige strukturierte Zusammenarbeit, weil es dabei darum geht, dass einzelne Mitgliedstaaten mehr Fähigkeiten haben als andere, sprich konkret Deutschland, Frankreich, Großbritannien noch. Im Gegensatz vielleicht zu Malta und Zypern oder sonstigen Staaten. In Artikel 45 des Vertrages wird eine weitere Struktur der militärischen Komponente der EU festgeschrieben, die sehr genau beschrieben wird. Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten vom Rat unterstellten Europäischen Verteidigungsagentur ist es, bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und der Beurteilung, ob die von den Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden, mitzuwirken, auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und kompatibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken und multilaterale Projekte zur Erfüllung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten vorzuschlagen und für die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Programme sowie die verwaltungsspezifische Kooperationsprogramme zu sorgen. Dann wird noch die Forschung dazu festgeschrieben und die Stärkung der industriellen Basis quasi für diesen gesamten Rüstungsbereich. Auch wichtig bei dieser Rüstungsagentur, dass auch dort quasi das Kerneuropa, militärische Kerneuropa angelegt ist. Innerhalb der Agentur werden spezielle Gruppen gebildet, in denen Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemeinsame Projekte durchführen. Die Agentur versieht ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der Kommission. Ich halte diese quasi im Vertrag angelegte militärisches Kerneuropa für zentral, weil ich davon ausgehe, dass wir das genau in der Form intensiviert bekommen werden die nächste Zeit. Eine Regelung, die dabei sehr wichtig ist, ist, dass der Rat normalerweise quasi einstimmig beschließt, aber sobald man sich auf was geeinigt hat, an dem nur bestimmte Mitgliedstaaten teilnehmen, wird mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt und, Zitat, nur die Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten mit Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaaten vertreten, sind stimmberechtigt. Sprich, wer nicht mitmacht, hat Pech gehabt und darf nicht mehr darüber abstimmen. Ganz einfach. Soweit der Lissabon-Vertrag, der jetzt geltender EU-Vertrag ist. Jetzt kommen wir zu dieser Folie, wenn wir uns quasi angucken, wer entscheidet wo. Wir gehen mal in die Mitte, Rat der Europäischen Union. Dort werden quasi die, Zitat, der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt die Ziele und allgemeinen Richtlinien der GASP fest, und zwar alle, die sich in Bezug auf die sogenannten verteidigungspolitische Bezüge haben. Ist genau festgelegt, Artikel 26, Artikel 22 des Vertrages. Wichtig dabei ist, dass dieser Rat dann quasi nochmal extra beauftragen kann, den sogenannten Rat für auswärtige Angelegenheiten. Das ist das sogenannte Außenministertreffen, in der der sogenannte Hohe Vertreter hier unten mit Orange quasi automatisch den Vorsitz führt. So, und jetzt kommt ein Punkt, der, glaube ich, einfach sehr wichtig ist, weil dieser Außenministerrat beschließt sämtliche Maßnahmen in diesem Militärbereich und das Europäische Parlament wird dazu angehört. Ich habe das ja ein paar Mal persönlich erlebt, was das bedeutet. Das heißt, die entsprechenden hohen Vertreter sprechen vor und beantworten die Fragen, die man stellt, nicht. Und es ist so, dass das Parlament quasi formal sich das alles anhören kann, aber keinerlei Kontrollrecht hat. So etwas wie ein Parlamentsvorbehalt gibt es auf EU-Ebene nicht. Zentraler Akteur, zentrale Akteurin im Moment ist die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Auch da nochmal wichtig, wie die ernannt wird, quasi mit qualifizierter Mehrheit und quasi nach Zustimmung des Präsidenten der Kommission wird sie auf 5 Jahre ernannt und hat eine Vierfachfunktion. Sie ist einerseits Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, sie ist gleichzeitig Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und sie ist Außenkommissarin der Europäischen Union, Kommission und sie ist die permanente Vorsitzende des Außenministerrates, den ich gerade eben erwähnt habe, ist im Grunde genommen die Nummer 2 innerhalb der Hierarchie der Europäischen Union. Dafür, dass quasi es heißt, der Themenbereich sei nicht so wichtig, ist es eigentlich eine ziemlich hoch angesiedelte Stelle. Der Moment, den wir damals bei der Beschreibung und der Kritik des Vertrages am wenigsten im Blick hatten, ist der Europäische Auswärtige Dienst, den Mari vorher schon mal angedeutet hat, der aus 4 Komponenten besteht, nämlich der klassischen diplomatischen Komponente, einer außenpolitischen Komponente, einer entwicklungspolitischen Komponente und einer geheimdienstlichen Komponente, das sind sogar 5, und einer militärischen Komponente. Und das heißt, sämtliche diese Bereiche werden durch diesen Europäischen Auswärtigen Dienst vertreten vor Ort. Die klassische Aufteilung Entwicklungspolitik, Außenpolitik, Geheimdienstpolitik und Militärpolitik findet da nicht mehr statt, sondern die findet gemeinsam quasi durch diesen Europäischen Auswärtigen Dienst statt. Der ist insofern sehr wichtig, als dass Stück für Stück Vertreterinnen und Vertreter dieses EAD in alle Welt geschickt werden und parallel quasi zu den Strukturen der Mitgliedstaaten sich vor Ort befinden und die gesamten EU-Angelegenheiten dort vor Ort koordinieren. Ich halte den quasi für das Durchführungsinstrument der gesamten EU-Militärpolitik und er ist insbesondere aufgrund quasi dieser Vermischung dieser verschiedenen Aufgaben hochproblematisch. Da jetzt nochmal dieses politische und sicherheitspolitische Komitee, da gibt es genaue Regelungen, quasi wie das im Einzelnen quasi die Beschlussfassung abläuft. Zentral dabei ist, formal ist es so, dass quasi die jeweiligen Außenminister die Beschlüsse weitergeben, aber de facto ist es so, dass die Botschafter vor Ort quasi direkt die Umsetzung dann beschließen dürfen. Jetzt ist es so, dass es eine ganze Reihe von weiteren Strukturen gibt. Es gibt eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit und ein Lagezentrum inzwischen der Europäischen Union. Das ist eingeführt worden und das macht entsprechend quasi für die verschiedenen Konflikte Papiere und Berichte, die der Hohen Vertreterin und den EAD-Strukturen zur Verfügung gestellt wird. Es gibt ein Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien. Es ist quasi so eine Art Think Tank der Europäischen Union für den gesamten Bereich der Außenpolitik. Kann man sich entsprechende Papiere von runterladen. Das Niveau ist nicht besser als IMI-Texte. Wobei ich damit ja, sage, dass das Niveau durchaus nicht gering ist. Es gibt ein eigenes Kommunikationsnetz der Europäischen Union, Correspondance Européenne, wo quasi vor allem geheimdienstlich die Informationen ausgetauscht werden. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, neben dem Europäischen Parlament gibt es ein weiteres zentrales Organ der Europäischen Union, was für den Bereich Außen- und Militärpolitik nicht zuständig ist. Das ist der Gerichtshof der Europäischen Union. Einfach nicht zuständig. Jetzt kommen wir zu den konkreten Strukturen der EU-Militärpolitik. Es gibt einen Militärausschuss der Europäischen Union, der besteht aus den Generalstabschefs, die die einzelnen Mitgliedstaaten haben. Und die vertreten ihren Mitgliedstaat in diesem Militärausschuss. Wir hatten mal im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung die Situation, dass wir irgendwann festgestellt haben, da sitzen ja praktisch alle drin, die da drin sitzen, sitzen auch bei der NATO drin. Und da gab es das Phänomen damals mit Zypern, was bis heute noch der Fall ist, weil alle anderen Mitgliedstaaten nämlich entweder Mitglied der NATO sind oder Mitglied der Partnerschaft für den Frieden. Das ist quasi die NATO-Mitgliedschaft leid. Und dann musste man quasi Zypern immer rausschmeißen und dann konnte man quasi die Flagge von NATO auf EU wechseln und umgekehrt. Dieser Militärausschuss leitet die militärischen Operationen, die die Europäische Union durchführt, im militärischen Bereich. Und der Vorsitzende nimmt an den Sitzungen vom politischen sicherheitspolitischen Komitee und an denen des Rates teil, die ein militärisches Thema haben. Dann gibt es einen extra Militärstab der Europäischen Union. Das ist der militärische Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Zitat, der Stab soll im Krisenfall die multinationalen Streitkräfte bestimmen, erfassen und aufstellen, meist in Abstimmung mit der NATO. Und der Europäische Militärstab bestimmt das Wie und das Ob. Und bestimmt das Wie und das Ob liegt auf der politischen Ebene. Dann gibt es ein Direktorat für Krisenbewältigung und Planung. Dieses unterstützt den Europäischen Auswärtigen Dienst. Und es gibt einen extra Ausschuss für zivile Aspekte der Krisenbewältigung. Damit nicht genug, es gibt auch noch eine zivile Planungs- und Durchführungsabteilung. Auch das Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Und das ist ziemlich wichtig, es gibt ein EU-Operationszentrum. Das ist das Zentrum, in dem die EU-Militärmissionen konkret dann koordiniert werden. Damit nicht genug. Es gibt noch eine EU-Zelle, bei der NATO. Zitat, die EU-Zelle ist das Verbindungselement zum Allied Command Operation, das für alle Einsätze und Operationen der NATO-Streitkräfte zuständig ist. SHAPE nimmt gemäß dem Berlin-Plus-Abkommen das EU-Operations-Headquarter auf, wenn eine EU-geführte Mission auf Mittel und Fähigkeiten der NATO zugreifen muss. Dazu vielleicht die Struktur, ist ganz einfach, da wird Lühr nachher nochmal was dazu sagen, quasi EU-Headquarter, Operation-Headquarter ist das, die Operationseinheit auf der politischen Ebene, die dann quasi auf die militärische Ebene runtergeht, wo wir konkrete Strukturen hier in Baden-Württemberg in Ulm haben. Und es gibt ein ständiges NATO-Verbindungsteam in diesem EU-Operationszentrum. Soweit die quasi militärisch-politischen Strukturen. Und jetzt gibt es zwei Bereiche, die wir damals benannt haben bei der Kritik, die sich als sehr, sehr zentral erwiesen haben. Das ist die Europäische Verteidigungsagentur, offiziell ihr Name. Rüstungsagentur ist eigentlich das Korrekte. Man kann sich das auf der Seite der Rüstungsagentur auch angucken. Dort werden die verschiedenen Rüstungsprojekte der Europäischen Union koordiniert. Und man will quasi Synergieeffekte erreichen und Kosteneinsparung. Und es gibt ein Satellitenzentrum der Europäischen Union, das durfte ich auch mal besuchen, in Torrejón bei Madrid. Und ich hatte da das berühmte Erlebnis, wo ich quasi auf so einem Bildschirm Boote gesehen habe und gefragt habe, was sind das eigentlich für Boote? Und dann kam, ja, das sind Flüchtlingsboote. Und dann habe ich gefragt, ja, und was machen Sie damit, mit dieser Information? Ja, wir sammeln die. Es wird dann quasi nicht entsprechend agiert, sondern das wird gesammelt und man weiß genau, wo sich die Boote befinden, entsprechend der Satellitenüberwachung. Heißt aber nicht, dass man da irgendwie jetzt eingreifen würde oder so. Als letzte Struktur noch hat die Europäische Union ein eigenes Institut für Sicherheitsstudien in Paris und ein eigenes europäisches Sicherheits- und Verteidigungskolleg, an dem die Militärs und politischen Akteure innerhalb der Militärpolitik der EU ausgebildet werden. Soweit die Strukturen der Europäischen Union in dem politischen Bereich. Zusammengefasst, möglichst kompliziert gemacht, aber eigentlich relativ einfach von der Grundidee her, nämlich man hat die entsprechenden politischen Entscheidungsgremien möglichst parlamentsfern und möglichst öffentlichkeitsfern. Und die Entscheidungen über die konkreten Operationen sind so, dass im Gegensatz zum Beispiel zum Deutschen Bundestag das Europäische Parlament diese Operationspläne und so weiter nicht zu sehen bekommt und keinerlei quasi, wie die Einsätze im Konkreten geplant sind. Das ist der quasi politische Hintergrund und wenn dann jemand sagt, man könnte doch quasi auf die europäische Ebene die Entscheidungen transferieren für Militäreinsätze, bedeutet das im Grunde genommen nichts anderes wie eine völlige Aushöhlung dessen, was an Restbeständen quasi hier in der Bundesrepublik vorhanden ist, mit dem Parlamentsvorbehalt, der ja eh schon sehr weit ausgehöhlt ist. Aber es ist relativ klar, quasi, dass es dann keinerlei parlamentarische oder öffentliche Kontrolle mehr gibt.